Aber ich sehe euch vier. Das ist schon mal, ich lenke mich jetzt ab mit euch vier. Laura hat euch schon begrüßt und ich freue mich total. Ich freue mich, dass heute eine Taufe ist. Taufen gehören bei uns zu den Highlights des Jahres. Und wenn ich eine Sehnsucht habe, dann ist das, dass wir als näher ran, spreche nicht laut genug, okay, mache ich mal ein bisschen höher. Da irgendwo muss man drücken. Jetzt gut? Ja, super, ihr seid lieb, dass ihr mich erinnert. Also Taufen gehören zu den Highlights für jede Gemeinde und ich wünsche mir, dass wir jedes Jahr mindestens eine Taufe haben. Und eigentlich wünschte ich mir, dass wir zwei haben. Und wir werden dieses Jahr auch noch eine Taufe haben, Anfang Dezember. Und fast immer habe ich es erlebt, dass wenn wir eine Taufe haben, schon die Nächsten im Herzen berührt sind und über diese Frage nachdenken, könnte das jetzt auch ein Schritt für mich sein? Und ich erinnere mich an viele Taufen, wo ich das so erlebt habe, was für ein Segen da geschenkt wird. Ich fand das so schön, im Moment geht das mit den Vorhängen da nicht so richtig, aber ich fand das so schön, das erste Mal, als ich hier im Taufbecken stand, und das Taufbecken, die Ausrichtung auf die Gemeinde, die Freude der Gemeinde zu sehen, aber auch die Aufgeregtheit der Täuflinge, wenn ich sie so habe und halte, spürt man das Herz am Klopfen. Und dann schien so ein Sonnenschein genau in unser Taufbecken. Heute haben wir eine Fadi-Taufe, zwei Fadis. Deshalb sitzen sie ja schon in kurzen Hosen und ihrer Fadi-Kluft. Ich habe einen Moment überlegt, ob ich das auch mache heute, aber ich hatte so ein bisschen Angst, das wird ganz schön schwer, wenn ihr nachher aus dem Wasser kommt mit dem schweren Hemd. Die Fadis werden nachher auch mit euch noch feiern und ich finde das richtig schön. Ich erinnere mich an eine Taufe, wo die Fadis gleichzeitig ihr Stammeslager hinten hatten und dann kamen sie alle an die Scheibe und drückten ihre Nase platt, um zu gucken, was hier passiert. Das war auch so ein besonderer Lichtschein damals, wie sie guckten, was passiert denn da eigentlich? Vom Verstehen zur Taufe, die Geschichte eines Neuanfangs, so habe ich es genannt. Und es geht darum, dass wir heute verstehen, was da passiert. Vom Verstehen zur Taufe, die Geschichte eines Neuanfangs. Was passiert, wenn wir über Taufe sprechen? Bereit für den nächsten Schritt? Ist das heute ein ganz besonderer Schritt für euch? Auch die Aufnahme in unserer Gemeinde? Ja. Zwei Täuflinge wagen heute den Schritt, das öffentlich zu bekennen, dass sie zu Jesus gehören. Drei werden aufgenommen. Letzte Woche hatten wir schon vier, die aufgenommen wurden. Und wir haben letzte Woche schon gehört, was das bedeutet. Und ihr gebt auch nachher, ich mache euch zumindest Mut, ihr wisst, ihr müsst nicht. Und dann halte ich den Leuten doch das Mikro mitten vor die Nase, ne? Dass ihr erzählt, was ihr erlebt habt mit Gott, mit Jesus und warum ihr diesen Schritt heute geht. Vom Verstehen zur Taufe. Letzte Woche habe ich eine Predigt gehalten über die Einzigartigkeit Jesu. Das war harter Tobak für Menschen, die vielleicht eher noch geprägt sind von dem, es sind doch alle Religionen irgendwie ein Weg zu Gott. Und ich habe behauptet, dass dieser Jesus, zu dem ihr euch heute bekennt, dass der ist, der der einzige wirklich verlässliche Weg zu Gott ist. Ich glaube, das war nicht für alle so einfach, das zu hören. Jesus ist einzigartig, habt ihr gehört. Und das ist etwas ganz Wichtiges, wenn es überhaupt hier um das Verstehen geht. Und das ist die Gefahr bei diesem Titel, vom Verstehen zur Taufe. Da könnte man ja denken, da musst du erst den Katechismus oder irgendwie das Buch von Peter Strauch über FEG oder das neue Buch von unserem Präses, das er nachher geschenkt bekommt. Man muss erst was kapieren oder wiedergeben können. Nein, es wird in der Predigt heute um das Einzige gehen, was man verstehen muss. Und das hat mit Jesus zu tun. Die Einzigartigkeit Jesu, der uns den Weg öffnet zu Gott, wie es kein anderer oder in keiner anderen Religion so es gibt. Jesus ist einzigartig, weil er sich für uns hingibt, habt ihr gehört. Und ich wiederhole es extra heute nochmal, weil es etwas sehr Wichtiges ist. Etwas Wichtiges, was Menschen, und ich erlebe in den letzten Jahren zunehmend, wie viele Menschen auf der Suche sind, gerade junge Menschen, die auf der Suche sind, und es ist etwas für Menschen, die unterwegs sind, dass sie auf der Suche sind nach Gott und hoffentlich Jesus über den Weg laufen oder er ihnen über den Weg läuft oder sie unserer Gemeinde oder Menschen aus unserer Gemeinde über den Weg laufen, die ihnen etwas davon erzählen, was sie auf ihrem Weg gefunden haben und erlebt haben. Menschen, die unterwegs sind. Und ihr werdet nachher hören, dass wir alle unterwegs sind. Nicht, dass ich hier stehe oder ihr nachher, wenn ihr hier in der richtigen Gemeinde aufgenommen seid, ich merke die Betonung, ne? Oder getauft seid, dass ihr dann schon am Ziel werdet. Bin ich am Ziel? Seid ihr am Ziel? Es wird mir darum gehen, dass wir alle verstehen, dass auch wir, die wir vielleicht schon jahrelang gläubig sind, immer noch Suchende sind, immer noch auf dem Weg. Und dass Gott jeden Einzelnen von uns sieht. Es ist so eine Gefahr, dass dieses Verstehen oder ich habe mich taufen lassen, habe ich mal gehört, wie jemand das so aus ganzer Überzeugung gesagt hat, ich habe mich taufen lassen und bei mir kribbelte etwas. Ich habe mich taufen lassen? Nein, die Taufe ist etwas, was an euch geschieht. Die Taufe ist ein Geschenk, das ihr annehmt und was wir als Gemeinde an euch vollziehen, weil Christus uns aufgetragen hat, Menschen nach Menschen zu suchen, Menschen zu begegnen, hinzugehen zu Menschen und ihnen davon zu erzählen, dass es einen gibt, durch den sie erkennen können, dass Gott, der Vater, sie liebt. Gott liebt uns. Das hat er uns in Jesus Christus gezeigt. Jesus zeigt uns das, weil er für uns Mensch wurde, weil er für uns Menschen auf diese Welt kam und weil er, auch dafür ist die Taufe nachher ein Symbol, weil er gestorben ist. Und so müssen wir mit ihm sozusagen sterben, geistig sterben. Die Taufe hat eine Symbolik, die mehrfach ist. Dieses mit Christus sterben heißt, mein altes Leben ist vorbei. Und dieses aus dem Wasser nachher herausgeholt werden. Ich bin rein gewaschen von aller Schuld durch Jesus Christus. Die Taufe auch im Altertum stand in vielen Religionen auch für religiöse Waschungen. Und dass sie im Christentum genauso auch interpretiert wird, da haben sich die Christen nichts abgeguckt bei anderen, sondern es ist vielleicht das Bedürfnis überhaupt von Menschen in allen Religionen, dieses Bewusstsein, ich bin eigentlich jemand, der vor Gott oder den Göttern nicht bestehen kann. Ich brauche etwas, was mich hoffentlich mit diesem Gott, wenn es einen gibt, versöhnt. Und Christus sagt, das Einzige, was du brauchst, das bin ich. Wenn du darauf vertraust, dass auch ich für dich gekommen bin, damit du erkennst, dass Gott, der Vater, alles dafür tut, dass du einmal bei ihm ankommst. Ich habe so ausgehend vom letzten Sonntag gedacht, okay, was nimmst du denn heute für einen Predigttext? Und ich habe gerade über alle Predigttexte, die irgendwie mit Taufe zu tun haben, bestimmt schon etliche Male gepredigt. Ich will auch gar nicht so lange Texte vorlesen, sondern ich will euch die Geschichte erzählen von einem, der auch ein Suchender war. Wir finden diese Geschichte in der Apostelgeschichte im Kapitel 8. Da wird berichtet, wie ein Mann aus Äthiopien, ein hoher Mann, ein Beamter der Königin, in seiner religiösen Suche nach Jerusalem gekommen war. Er suchte, ob es bei den Juden nicht vielleicht etwas gibt, was ihn in seiner Suche ans Ziel kommen lässt. Und er hat es geschafft, was eigentlich nach meinem Verständnis und allem, was ich von damals weiß, ziemlich unwahrscheinlich war. Er hat es geschafft, eine Buchrolle vom Buch Jesaja, von diesem alttestamentlichen Propheten zu ergattern. Vielleicht hat er viel dafür bezahlt. Eigentlich haben die Juden das an so einen ungläubigen Mann aus Äthiopien nicht einfach rausgerückt. Aber er hatte Geld, vielleicht hat er sie bestochen, was auch immer. Er hatte die und las darin auf seinem Weg schon zurück von Jerusalem wieder in seine Heimat. Und dann wird uns da berichtet, dass der Heilige Geist einen der Jünger Jesu, Philippus, zu diesem Mann führte. Auf seinem Weg. Ein anderer begegnet ihm. Und dann kommt diese Situation, wo der Philippus diesen Mann fragt, verstehst du eigentlich, was du da liest? Ich erinnere mich an Situationen, wo ich Menschen begegnete, die auf dem Weg waren. Die faszinierendste war vor einigen Jahren eine Muslima aus einer Familie von einem muslimischen Gelehrten, der irgendjemand eine Bibel geschenkt hatte. Und sie las in dieser Bibel und sie hatte Fragen. Ich habe das immer wieder erlebt, gerade bei Muslimen, gerade bei Menschen aus ganz anderen Kulturen. Sie lesen die Bibel und deshalb ist es so toll, dass es die Bibel immer mehr in allen Sprachen gibt. Und dann kommen Fragen. Dann liest man in den Evangelien von Jesus, dann entdeckt man, dass das offensichtlich ein ganz besonderer Mensch war. Und dann sind Fragen da. Und diese Frau, sie kannte einen Syrer, einen katholischen Syrer und fragte, kannst du mir das erklären? Hey, das ist das Wichtigste, Schönste, was passieren kann, dass ein Mensch durch das Lesen von Gottes Wort auf seinem Weg fragend wird. Kannst du mir das erklären? Manchmal geht das auch anders, dass man als Christ so anders ist. Auch das habe ich erlebt, dass Menschen sich fragen, was ist denn mit dir los? Warum bist du so anders? Und das Schöne ist, dass Philippus diesen Mann nicht überfällt, sondern er hat eine Frage. Er geht auf Augenhöhe mit diesem Mann. Verstehst du, was du da eigentlich liest? Und dann beantwortet er ihm die Fragen. Wir Christen müssen immer wieder aufpassen, dass wir nicht die Leute überfallen mit Antworten auf Fragen, die sie vielleicht gar nicht gehabt haben. Ich finde, dass viel zu oft sowas passiert. Leider auch bei YouTube. Haben wir wirklich die Geduld, darauf zu achten, ob jemand suchend ist, ob Gottes Geist uns vielleicht dahin führt? Wir beten für Menschen, die sich hier aufnehmen, taufen lassen, die zum Glauben kommen. Und vertrauen wir darauf, dass der Heilige Geist auch heute noch uns lenken kann und leiten kann? Und dann vielleicht genau der Mensch da ist, dem wir begegnen sollen, den wir einladen sollen, der vielleicht Fragen hat. Die Frage, warum bist du so voller Freude, obwohl du vielleicht gerade sterbenskrank bist? Warum bist du so voller Freude, obwohl die Zeiten so schwierig sind? Das ist die beste Frage, die uns gestellt werden kann. Und diese Frau damals, sie kam und der Syrer, der konnte es ihr nicht erklären. Der war zwar pro forma noch Katholik, aber er sagte ihr dann auf ihre Frage, ich kann dir das gar nicht erklären, ich bin zwar katholisch, aber verstanden habe ich das selber nicht oder glaube auch nicht wirklich selber daran. Und dann kam über noch eine Frau dieser Kontakt zu mir. Und sie ist extra an einem Sonntagmorgen nach meiner Zeit in meine letzte Gemeinde gekommen. Und ich merkte schon bei der Predigt, was für eine Unruhe da hinten in der Ecke war. Und nach dem Gottesdienst habe ich mich mit ihr, diesem Syrer und der Frau, die das vermittelt hat, an den Tisch gesetzt. Und da kamen ihre Fragen, kannst du mir das erklären? Und ich habe ihr erklärt. Und ich glaube, es waren noch nicht mal 10 Minuten, wo ich ihr den Kern des Evangeliums erklärt hat. Dass wir religiösen Menschen, und das sind wir alle, die Menschen sind alle religiös suchend, nur sie suchen manchmal an den falschen Stellen. Es gibt gar nicht Menschen, die nicht die Sinnfrage sich stellen. Und sie hatte diese Frage. Sie verstand nicht, was da steht. Und ich habe ihr das erklärt, so wie Philippus diesem Äthiopier das erklärt hat, dass dieser Jesus Christus das allein entscheidend ist, damit wir wissen können, dass Gott uns liebt, dass Gott uns vergibt und es nichts mehr gibt, was uns trennt von diesem Gott, weil er selbst das Trennende weggenommen hat, weil Christus unsere Schuld, unsere Sünde auf sich genommen hat, der schuldlos war, stirbt an unserer Stelle. Und dann fließen die Tränen. Ich habe das so oft erlebt, dass an solcher Stelle manchmal Tränen fließen. Weil Menschen erkennen, ich bin ans Ziel gekommen mit meiner Frage, was ist denn mal, wenn ich sterbe? Und ich muss nicht Angst haben, ob meine Lebensleistung dazu reicht. Ich muss nicht Angst haben, ob das Halten von Fastenzeiten, das Pilgern oder andere Dinge mehr dazu reichen, dass ich jetzt mal vor Allah oder vor Gott stehe und er mir gnädig sein wird. Wenn die Menschen erkennen, das ist sicher, weil Gott selber dafür sorgt, dass ich ankomme bei ihm, da fließen manchmal Tränen. Verstehst du eigentlich, was du da liest? Und verstehen wir als Christen es auch zu erklären? Ganz persönlich, was das für mich bedeutet, dass ich Jesus Christus als meinen Retter, als meinen Heiland, als den gefunden habe, der mir zeigt, wie Gott ist? Fragen sind kein Hindernis für den Glauben. Sie können der Anfang einer Begegnung sein. Der Anfang einer Begegnung. Bei der ganzen Predigtreihe, hinten sind die ganzen Predigtblätter noch, ich glaube, passen gar nicht alle drauf, der letzten Predigtreihe, wo es um apologetisch, um glaubensbeweisführende Fragen geht. Dass wir überzeugen, auch indem wir auch sagen können, warum das mit der Bibel sehr vertrauenswürdig ist, warum das sehr vertrauenswürdig ist, dass Christus gelebt hat und am Kreuz gestorben ist. Alles wichtige Fragen. Aber der entscheidende Punkt kommt, wenn wir erzählen davon, was es für uns bedeutet, dass wir Christus begegnet sind. Und wenn andere diesen Schritt dann auch wagen, es könnte der Anfang von etwas ganz Neuem sein. Und was erzählte oder was las eigentlich dieser Mann aus Äthiopien da? Er las aus dem Jesaja-Brief, aus dem Ende der Gottesknechtslieder, das sind so mehrere Kapitel, wo es darum geht, die frühe Christenheit, und ich bis heute, auch wenn manche Theologen das vielleicht anders sehen mögen, ich bis heute sehe in diesen Gottesknechtsliedern, im Propheten Jesaja, hunderte von Jahren bevor Christus dann kam, eine Prophetie auf Christus. Da wird erzählt, dass er stumm wie ein Schaf war, wie ein Lamm, dass er misshandelt wurde, dass er verurteilt und hingerichtet werden würde. Genau das, was in Christus dann geschah. Das Lamm Gottes. Alttestamentliche Prophetie erfüllt sich in Jesus Christus. Das ist etwas, was ich immer wieder faszinierend finde, wenn man das Menschen erklärt und auch die Stellen zeigt. Guck mal, da steht was über Jesus. Das ist niedergeschrieben worden, hunderte von Jahren vorher. Das weiß man, dass dieses Buch nicht nach Jesu Geburt geschrieben ist. Da hat man die Funde in den Qumran-Rollen, wo diese Jesaja-Buchrollen gefunden wurden. Und da steht das. Und guck mal, welche Parallelität zu dem, was dann in Jesus wirklich passiert ist. Und letztendlich passiert nichts anderes, als dass dieser Philippus, na, komm schon. Ja, super, das warst du, ne? Ich steck dir jetzt mal hier rein, damit das funktioniert. Nichts anderes passiert, als dass dieser Philippus Jesus erklärt. Und dass es beim Erklären dieses Textes nicht nur darum ging, das ist eine Gefahr auch in der Theologie, dass wir in der Theologie im Theoretischen stecken bleiben. Es gibt Menschen, die haben Theologie studiert, aber haben Jesus nicht erkannt darin, verstehen es nicht, was sie da lesen. Aber durch den Heiligen Geist, der an diesem Mann aus Äthiopien gearbeitet hatte, der Philippus gebraucht hat, um zu ihm zu gehen, durch den Heiligen Geist, durch die Kraft Gottes, erklärt dieser Philippus diesem Mann, was hat es mit diesem Jesus auf sich. Und dadurch hat dieser Mann aus Äthiopien die Chance, seinem persönlichen Retter zu begegnen. Verstehen, vertrauen, antworten. Und das ist mir an dieser Stelle heute nochmal ganz wichtig. Ihr lasst euch taufen, obwohl ihr nicht alles verstanden habt, was da alles noch dazugehört. Ich habe, als ich angefangen habe, Theologie zu studieren mit Mitte 30, habe ich gedacht, jetzt habe ich 5 Jahre Zeit, alles zu verstehen. Ich hatte so einen Wissensdurst. Und nach 5 Jahren hatte ich den Eindruck, ich habe noch so viel nicht verstanden. Und jetzt bin ich 25 Jahre Pastor und ich merke immer wieder, dass ich nicht alles verstanden habe. Es geht nicht um das intellektuelle Verstehen und dass wir immer mehr Wissen haben, sondern es geht allein um das Verstehen, wer alleine uns rettet und was es dazu alleine braucht, nämlich unser einfaches, schlichtes Ja. Und es geht um ein Ja, das ausdrückt, dass ich diesem Jesus, durch den mir Gott zum Vater wird, jetzt vertraue. Ich vertraue darauf, dass er zu mir steht, auch wenn ich in meinem weiteren Leben immer noch nicht gerade vorbildlich bin. Ich vertraue auf diesen Jesus, wenn ich noch so verzagt unterwegs bin. So oft begegnen mir Leute oder ich besuche sie und sie sind verzweifelt. Und ich vertraue darauf, dass selbst wenn ich zweifle, dieser Jesus mich immer noch rettet. Oder wie Luther es ausgedrückt hat, ich hänge mich an sein Hosenbein sozusagen, der schleift mich hoffentlich durch. Ich vertraue darauf, dass nicht religiöses Bemühen mir den Himmel bringt, sondern alleine Christus. Alleine das, was mir Gott durch Christus schenkt. Es ist der Ausstieg aus allem Religiösen. Der suchende Mensch darf erkennen, dass es nicht um seine Leistung geht, nicht um das richtige Verstehen von allem, nicht um ein Theologiestudium. Nein, es geht nur allein um die Frage, ob ich vertraue, dass Jesus Christus, der Sohn Gottes, Mensch wurde, um uns Gott zurückzubringen, uns gottlosen Menschen. Und dieser Äthiopier, der hat nicht die Antwort, der hat auch keinen Glaubensgrundkurs gemacht, der hat auch keinen glaubensfortgeschrittenen Kurs gemacht, der hat noch nicht mal ein Einblicksseminar gemacht, was wir uns immer wünschen als Gemeindeleitung, dass alle, die hier aufgenommen werden, einmal dieses Einblicksseminar machen, damit sie so bestimmte Basics, was in unserer Gemeinde uns prägt, verstehen. Das ist alles gut. Aber mich juckt das noch. Es juckt mich wirklich, bei so einer Taufe mal hier vorne ein paar Taufhemden noch liegen zu haben und zu sagen, so, du hast jetzt zwar kein Einblicksseminar gemacht, hast auch keinen Glaubensgrundkurs gemacht, Aber wenn jetzt für dich deutlich wird, der nächste Schritt ist dran, dann ziehst du dich jetzt noch um und kommst mit ins Taufbecken. Ich glaube, ich muss es meiner Gemeindeleitung vorher sagen, sonst werden die schon ein bisschen schwitzen, wenn ich sowas mache. Aber ich habe jetzt hier keine Taufhemmen. Aber ich kann euch sagen, Anfang Dezember haben wir den nächsten Taufgottesdienst. Wann ist bei dir Taufe dran? Dort ist Wasser. Was hindert's mich, sagt der Äthiopier. Dort ist Wasser. Was hindert's mich? Dort im Taufbecken ist Wasser. Was hindert es dich? Wenn die gehörte Botschaft dein Herz erfasst und sich eine Gelegenheit bietet, dann mach's fest. Und was hindert dich? Ich merke immer wieder, dass Menschen zum Beispiel hindert, dass sie zweifeln. Sie meinen, sie müssten perfekt Gott vertrauen, dann dürften sie sich taufen lassen. Hey, ich zweifle selber oftmals. Manchmal zweifle ich mit Menschen mit, wenn ich bei jemandem sitze und nicht verstehe, wie diese Person immer mehr leidet, wie sie betet und kein Wunder geschieht, wie sie betet und weiter krank ist. Manchmal kann ich Gott nicht verstehen. Manchmal halte ich es vor lauter Zweifel nicht aus und bin mit ihm mal ganz unangenehm am Reden und ich glaube, er hält das aus. Oder ist Unwissen deine Blockade, dass du denkst, ich muss doch erst hier alles verstehen, dann kann ich mich taufen lassen. Manchmal ist auch die Angst vor der Reaktion anderer. Ich weiß noch, wie meine Frau sich taufen ließ mit mir 1994 und ihr Vater sagte, was ist denn jetzt los? Du bist doch getauft als Kind. Aber sie hatte erkannt, dass zum Glauben, zur Taufe der Glaube gehört. Und auch wenn wir als Freie Evangelische Gemeinde die Taufe, die manche haben, als Kind bekommen haben, wenn sie es in der Konfirmation angenommen haben, anerkennen. Aber wenn Menschen entdecken, hey, stopp mal, da habe ich ja gar nicht geglaubt, als ich getauft wurde. Uns ist so offensichtlich, dass vor der Taufe der Glaube steht. Und wenn ich dann nicht glaube, dass es einen stellvertretenden Glauben gibt, oder dass im Sakrament der Taufe mir die Gnade Gottes auch so geschenkt wird, ohne dass ich schon glauben kann, dann kommen Menschen manchmal in diese Situation, dass sie sagen, hey, ich bin zwar als Kind getauft, aber ich möchte mich taufen lassen. Ich möchte das bewusste Ja sagen. Und wenn das dann andere aus den Kirchen mitbekommen, dann habe ich schon manchmal ein schweres Los, denen zu erklären, warum wir das machen, wenn ein Mensch das wünscht. Frag dich doch mal, was deine Hindernisse sind. Vielleicht auch die Gewohnheit. Im Sauerland, das fand ich so lustig, wo ich zuletzt in meinem Dienst war, da gab es Gemeinden, da war die Gewohnheit, man darf sich erst taufen lassen, wenn man sich bewährt hat. Also ich erinnere mich an Gemeinden, da war, bevor ich Mitglied werden konnte und mich taufen lassen konnte, war Bewährung im Glauben wichtig. Was auch immer das heißt. Da würde ich, glaube ich, nicht getauft. Spaß. In einer anderen Gemeinde war es so, da konnte man Mitglied werden sofort, aber zur Taufe musste man sich noch bewähren. In einer anderen war es da, konnte man sich taufen lassen, aber bevor man Mitglied wurde, musste man sich noch bewähren. Das ist alles Bullshit, Entschuldigung, wenn ich das so deutlich sage. Wo hat der Kämmerer, der Mann aus Äthiopien sich bewähren können? Er hat eine Sache kapiert und dann ist Taufe dran. Eine Sache. Du musst nicht alles verstanden haben. Aber du musst wissen oder darfst wissen, wem du vertraust. Ich glaube, dass Jesus auf deinem Weg dir begegnet, wo auch immer du gerade, der du heute zuhörst oder auch im Internet zuhörst, gerade stehst. Die Taufe zeigt nicht, wie weit ich gekommen bin. Ich staune manchmal, dass ich das auch aus den Kindern im biblischen Unterricht, 12 bis 14 haben wir statt Konfirmandenunterricht, bringt da nichts, wenn die Kinder nicht getauft sind. Wir nennen das biblischer Unterricht. Und beim Thema Taufe, es sitzt unseren Kindern, gerade wenn sie aus FWG-Familien kommen, wie so ein Geschwür in den Knochen. Ich muss doch erst richtig glauben oder ich muss mich doch erst bewähren. Ich muss erst Dinge tun oder lassen. Wenn ich das ausmerzen könnte, das wäre schön. Die Taufe und meine Bekehrung zeigt, wem ich auf meinem weiteren Lebensweg vertraue. Das ist das Entscheidende. Und das ist die Frage, was ist der nächste Schritt dann? Nicht für jeden ist derselbe Schritt dran. Aber niemand muss stehen bleiben, auch von denen, die heute hier zuhören. Du findest hier Menschen, die auf deine Fragen die Antworten geben. Du findest hier Menschen, die gerne mit dir ins Gespräch kommen. Vielleicht ist der Vertrauensschritt heute dran, es festzumachen. Ich will an diesen Jesus glauben, dass er auch mein Retter ist. Vielleicht ist dann irgendwann auch die Taufe dran im Dezember. Und da steht noch was, ne? Da steht begleiten. Wisst ihr, wenn ihr hier sitzt und gedacht habt, okay, das weiß ich ja alles schon, ich bin schon jahrelang Christ, ich bin schon jahrelang in dieser Gemeinde, ich habe mich vor vielen Jahren taufen lassen. Was könnte dann für dich der nächste Schritt sein? Jemanden zu begleiten, der das noch nicht hat, so wie der Philippus. Dich von Gottes Geist leiten zu lassen und Menschen, die fragend sind und dir begegnen, zu antworten, zu erzählen, warum so viel Hoffnung in dir ist, was dich hält in Zeiten, die schwierig sind und wo viele Menschen Angst haben. Für jeden kann ein Schritt dran sein heute Morgen. Vielleicht sich den Fragen zu stellen, vielleicht endlich mal das Gespräch zu suchen und sich nicht davor zu drücken, weil man Angst hat, was dabei rauskommen könnte. Vielleicht ist es heute dran, wenn ich gleich bete im Stillen, auch dein Vertrauen Jesus auszusprechen. Und vielleicht im Dezember dann die Taufe. Und dann wünsche ich dir und allen eigentlich heute das, was am Ende in der Apostelgeschichte mit dem Mann aus Äthiopien geschieht. Und er reiste mit frohem Herzen weiter. Der Weg geht weiter. Die Taufe ist nicht das Ende eines Weges, sondern ist der Anfang eines Weges, eines ganz neuen Weges. Eines Weges mit der Gewissheit, dass Christus mein Herr und Heiland ist und ich es öffentlich bekannt habe und sich zu mir stellt und mich segnet. Ihr geht diesen Schritt heute, ihr zwei geht den Schritt, in unserer Gemeinde Mitglied zu werden. Claudia wirst auch Mitglied. Ihr werdet nachher alle hier vorne stehen und davon erzählen, was ihr mit Gott erlebt habt, mit Jesus erlebt habt. Jetzt singen wir nochmal. Ich bete noch und dann singen wir. Und das Lied gleich ist ein ganz besonderes Lied. Ihr könnt gerne schon mal nach vorne kommen, wenn ich sage, jetzt singen wir und dann will ich noch beten, ist vielleicht ein bisschen doof, ne? Ich bete. Herr Jesus, danke, dass du dich heute zu uns stellst. Herr Jesus, danke, dass du mit jedem von uns auf dem Weg bist, egal, ob wir noch 1000 Fragen haben, egal, ob wir noch suchend sind, egal, ob wir schon angekommen sind. Heute lassen sich zwei Menschen taufen und bekennen, dass sie an dich als ihren Retter glauben, dass sie vertrauen, dass das, was Gott ihnen in dir gezeigt und geschenkt hat, ihr Leben rettet, ihr Leben verändert. Und ich danke dir für diesen Taufgottesdienst. Ich danke dir für die Aufnahmen, die wir gleich erleben werden. Und ich bete, dass das, was wir heute erleben und das, was wir heute hören, unsere Herzen erreicht. Und dann jeder schauen kann, was der nächste Schritt jetzt für ihn oder für sie ist. Amen.